Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 131 vom 17.04.2026. Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler für euch am Mikrofon.
Sowie aus der Redaktion Katrin Riedel. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid und jetzt gibt's richtig was auf die Ohren.
Genau, denn wir haben wieder die wichtigsten Themen aus der Metal-Welt für euch dabei. Das wichtigste Album oder eins der wichtigsten Alben oder vielleicht das kontroverseste Album. Das heute, wir werden es klären und vielleicht sind wir diesmal nicht ganz einer Meinung bei.
Was?
Ich glaube nicht. Und es wird wieder gesprochen und zwar diesmal nicht mit einer Band oder einem Musiker, sondern.
Sondern mit, naja, dem Wacken Open Air eigentlich, wenn man das richtig sagen kann. Und zwar mit Salman Said, der die Veranstaltung One World, One Stage veranstaltet, wie man so schön sagt. Denn Veranstalter veranstalten Veranstaltungen. Und darüber wollen wir sprechen.
Das ist quasi eine Gesprächsveranstaltung mit einem Veranstalter, der Dinge veranstaltet.
In der Tat, du hast gerafft. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Dann machen wir weiter in dieser Podcast-Veranstaltung mit unserer ersten Veranstaltungsrubrik.
Back in Black, das Metal Update.
Ja, und da widmen wir uns zuerst dem wichtigen Thema Inklusion. Und zwar dürfen wir vermelden, dass das Projekt Ungehindert dabei, live, laut, inklusiv, nun tatsächlich erste Früchte trägt. Ins Leben gerufen wurde das ganze Jahr 2025 von den Veranstaltern des Rockharz Open Air und den Event-Experten der HKES GmbH. Es geht dabei darum, Konzertveranstaltende dabei zu unterstützen, für mehr Barrierefreiheit bei Veranstaltungen zu sorgen, wodurch Live-Events also künftig inklusiver werden sollen. Am 30. März fand nun die Gründungsveranstaltung statt und da wurde ein Verein ins Leben gerufen. In der Folge soll jetzt ein Netzwerk aufgebaut bzw. erweitert werden. Und zwar, ich zitiere, eine Plattform für Austausch, Vernetzung und gegenseitige Unterstützung, insbesondere für veranstaltende, interessierte Organisationen, Fachkräfte sowie betroffene Menschen. Zitat Ende. Aktuell wird am Aufbau dieses Netzwerks gearbeitet. Zudem wurde das Konzept bereits Festivals wie dem Metal Frenzy, dem Deichbrand und dem New Healing vorgestellt. Ja, das sind tolle Schritte und ich finde es auch echt stark, dass sich das Team vom Rockharz da auch derart engagiert. Das Festival lebt ja sowieso Inklusion schon ziemlich vorbildlich vor. Umso schöner, dass sie da auch abseits des Ackers künftig so eine Art federführende Rolle übernehmen und sich da engagieren.
Absolut. Ich glaube, das haben sie auch auf wahrscheinlich kleinerer Flamme oder weniger organisiert oder zumindest nicht als Organisation ausgegliedert sowieso schon längere Zeit gemacht, wie sich Festivalveranstalter, es ist die Veranstaltungsepisode übrigens, Festivalveranstalter sowieso austauschen über Best Practices und was man wie macht und so weiter. Und das Rockharz war da schon früh mit dabei und schon lange mit dabei, da auch andere zu beraten und Personal und Infrastruktur und so weiter und Know-how natürlich bereitzustellen. Schön, dass das jetzt so auch eine feste Struktur bekommt und damit bestimmt noch effizienter auch passieren kann.
Ja, sehr schön. Starke Aktion, weiter so.
Neuigkeiten aus dem Krankenlager leider von Matt Sinner. Der Gute muss die Primal 4 Tour in Südamerika aussetzen. Hintergrund ist ein Unfall. Er hat sich verletzt am Bein bei einer Live-Show in London Anfang März.
Autsch.
Hat sich da so schlimm am Bein verletzt, dass es wohl eine offene Wunde war. Und um eine Blutvergiftung zu vermeiden, im Statement heißt es, weil die Infektion bereits ein fieses Level erreicht hatte, verzichtet er jetzt darauf, weit zu reisen und nach Südamerika zu fliegen, um dort mit Primal 4 zu spielen. Für ihn springt ein Dirk Schlechter von Gamma Ray. Matt Sinner selbst hat sich auch noch zu Wort gemeldet, nachdem das bekannt worden war. Er hat viele Nachrichten bekommen, bedankt sich für die vielen Nachrichten, die er gar nicht alle beantworten kann. Und er lässt wissen, er ist jetzt zu Hause und wird regelmäßig von seinem Arzt und Physiotherapeuten untersucht.
Halte ich aber in jedem Fall für eine sehr sinnvolle und richtige Entscheidung, ohne jetzt beurteilen zu können, was es mit dieser Wunde auf sich hat. Aber natürlich die Krankheitsvorgeschichte von Matt Sinner lässt in jedem Fall darauf schließen, dass man da ein bisschen Vorsicht walten lassen muss. Der Gute hat ja gesundheitlich sowieso echt Pech. Einmal mehr bleibt uns eigentlich nur ihm eine schnelle Besserung und alles Gute zu wünschen.
Ja, genau. Also kurz für die Hintergründe, er war lange Zeit raus aus der Band, nachdem er wohl nach der Corona-Impfung krasse gesundheitliche Probleme bekommen hat, ein Jahr im Krankenhaus verbracht hat, im Koma lag, gelähmt war, seine Hände und Füße nicht bewegen konnte, dreimal reanimiert werden musste. Richtig krass. Er hat sich wieder zurück ins Leben und auf die Bühne gekämpft. Zwischendurch waren tränenrührende Gastauftritte. Ich erinnere mich ans Summer Breeze, ich glaube 2023, also irgendwie nach einiger Auszeit, wieder für einen Song zumindest auf die Bühne kam. Ich glaube damals der erste öffentliche Auftritt wieder, das war echt tränenrührend. Und genau, er ist wieder da und er verspricht jetzt auch im Juni beim Graspop-Metal-Meeting wieder mit den anderen auf der Bühne zu stehen. Und außerdem arbeiten Primal 4 an ihrem neuen Album, das Anfang 2027 erscheinen soll und den geheimnisvollen Arbeitstitel Cathedral of the Damned trägt. Und damit nicht genug, im Juni schon kommt ja auch das neue Sinner-Album, das letzte Album der Solo-Band oder zumindest nach ihm benannten Band sein soll.
Ja, die scheißen schon aus, ne? Muss man sagen.
Total. Es juckt ihn in den Fingern. Er will noch möglichst viel tun, auf jeden Fall, jetzt, wo er wieder auf der Bühne stehen kann und im Studio.
Der Spruch, es juckt ihn hoffentlich nicht im Bein, den verbitte ich mir jetzt an dieser Stelle. Aber
auf jeden Fall. Und Matt, alles Gute weiterhin und gute Besserung und komm schnell wieder auf die Stage zurück.
Und dann gibt's schon wieder Ärger. Letzte Woche haben wir ja über den doch ziemlich absurden Fall Turnstile gesprochen. Doch es geht bereits mit einem neuen Streit weiter.
Aber ohne Mordversuche bis jetzt, ja,
zu euch, oder? Weiß. Ja, doch. Diesmal steht nämlich die US-Death-Metal-Band Suffocation im Zentrum von Vorwürfen. Und zwar hat der Schlagzeuger Eric Morotti, der immerhin 10 Jahre lang bei der Band getrommelt hat, seinen Hut genommen und dabei doch einige ziemlich heftige Anschuldigungen vom Stapel gelassen. Unter anderem beschimpfte er seine ehemaligen Kollegen als toxische, missbräuchliche, drogensüchtige, Zitat Ende, und führte diese Gründe dann auch für das Ende der Zusammenarbeit an. Angeblich will er sich selbst, seine Gesundheit und Integrität schützen. Ja, und Suffocation selbst erklärten diese Anschuldigungen für falsch und außerdem gaben sie bekannt, sie hätten ihren Drummer selbst gefeuert, weil er zu viel mit seiner anderen Band Sanguisabok unterwegs war.
Sanguisabok, oder? Wie sind die Buchstaben?
Ja,
das ist ein dummer Band.
Ja, nicht nur kann ich das Logo überhaupt nicht lesen, sondern Sanguisugabok. Ja, mit denen war er offenbar zu viel unterwegs und diese Terminpläne ließen sich irgendwann nicht mehr in Einklang bringen. Offenbar haben sie ihm das, also die Kündigung, in einer E-Mail mitgeteilt, was sie in ihrem Post auch veröffentlicht haben. Aber auch hier weiß man natürlich wieder nicht, wer sagt die Wahrheit, wer nicht. Wir bleiben dran und gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt.
Wir sind weder missbräuchlich, noch toxisch, noch drogensüchtig, sondern...
Eigentlich ganz nett.
Ja.
Oh. Ja, aber was denn los zur Hölle? Also wieso drehen denn gerade alle durch?
Ich habe den Witz verkackt.
Wieso?
Ich wollte eigentlich sagen, wir sind vielleicht missbräuchlich und toxisch und drogensüchtig, aber auf keinen Fall sind wir... Was war nochmal das andere? Egal. Ja, naja.
Boah, das ist heute auch echt eine furchtbare Sprachwitz-Episode, Mann.
Ja, ich war kurz vor der Aufnahme, kurz auf TikTok, da ist mein Gehirn ein bisschen geschmolzen, vielleicht merkt man es.
Ja, dann lass doch lieber mal wieder über Iron Maiden reden, weil über die haben wir echt lang nicht mehr geredet, ungefähr seit einer Woche nämlich.
Ah, stimmt, die Iron Maiden-Rubrik der Veranstaltungsausgabe. Die Veranstaltung der Rock'n'Roll Hall of Fame Induktion 2026 wird ohne Iron Maiden stattfinden, aber auch mit Iron Maiden. Iron Maiden sind zum dritten Mal für diese ominöse Rock'n'Roll Hall of Fame in den USA nominiert und jetzt auch tatsächlich werden sie in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen.
Yay! Endlich! Überfällig, absolut verdient, großartig.
Hurra. Ja, endlich mal eine Rock- und endlich mal eine Metal-Band.
Und Fame vor allen Dingen auch.
so richtig. Es wird einen feierlichen Akt geben, diesen Herbst, und zwar am 14. November in Los Angeles.
Bei so einer Veranstaltung?
Die Veranstaltung wird der feierliche Akt. Top. Da gibt es vielleicht auch noch weitere feierliche Akte, aber da will ich nicht weiter ins Detail gehen. Wir werden es sehen können, denn eine Aufzeichnung soll es im Dezember bei Disney Plus geben. Aber Iron Maiden-Fans können sich gleich wieder hinsetzen, weil wahrscheinlich wird das ohne Iron Maiden stattfinden.
Was?
Wäre natürlich toll gewesen. Ich meine, Blaze Bailey ist mitnominiert, noch nachträglich worden. Da war schon so abzusehen, ja okay, wenn sie jetzt noch jemanden nachnominieren, mit der Band dazu, ist es ja recht wahrscheinlich, dass sie das tun, weil die Band jetzt auch nicht mehr aufgenommen wird und sie es nicht richtig machen wollen. Es wird aber nicht zum Auftritt mit Blaze Bayley kommen, voraussichtlich, weil Iron Maiden sind an diesem Tag, 14. November, beziehungsweise am 13. und 15. November spielen sie Konzerte in Australien.
Ach komm, das macht der Jet doch. Ad Force One, go for it.
Bruce fliegt ja nicht mehr selber. Das wird also tatsächlich kompliziert. Ich gehe nicht davon aus.
Richtig. Das hat man doch schon im Podcast analysiert, dass der sowieso keine Lust hat.
Richtig.
War das schon ein altes
Zitat. Sie werden meine blutige Leiche nicht da reinkriegen. Rock'n'Roll-Musik gehört nicht in ein Mausoleum in Cleveland. Sie ist eine lebendige, atmende Sache. Und wenn man sie in ein Museum steckt, ist sie tot. Das ist schlimmer als schrecklich. Das ist vulgär, ließ er 2018 vermelden. Er selber hat sich jetzt nicht zu der Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame geäußert, aber Maiden-Manager Rod Smallwood, und der muss das natürlich, er muss sich ja darüber freuen als Manager, weil es ist schon eine gewisse große Sache. Er hat also da recht politisch geantwortet. Wir würden uns gerne bei der Rock'n'Roll Hall of Fame dafür bedanken, dass sie uns sowie ehemalige Mitglieder, die alle Teil unserer Geschichte waren, bei der Aufnahme 2026 mit einbeziehen. Bei Iron Maiden stand über allem immer unsere Beziehung zu unseren Fans, was auch für Awards und Branchenauszeichnungen gilt. Jedoch ist es immer schön, auch innerhalb der Industrie für jegliche Errungenschaft anerkannt und geehrt zu werden. So scheint es angebracht zu sein, für die Band in die Rock'n'Roll Hall of Fame dieses Jahr aufgenommen zu werden, während wir unsere Feierlichkeiten zu unserem 50. Jubiläum mit unserer Run for Your Lives Welttournee fortsetzen. Da kann man schon ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, so, er wird auch Zeit, danke, aber komm, tun wir nicht, wir tun gerade. Ja. kann man natürlich so lesen. Aufgenommen werden die aktuelle Besetzung natürlich, Bruce Dickinson, Steve Harris, Nico McBrain auch noch als bis vor kurzem aktiver Schlagzeuger, die Gitarristin Adrian Smith, Dave Murray und Yannick Gers. Außerdem der frühere Gitarrist Dennis Stratton und die einstigen Sänger Paul Di'Anno und Blaze Bayley sowie der ehemalige Schlagzeuger Clive Burr.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns drauf. Endlich Iron Maiden in der Rock'n'Roll Hall of Fame.
Zusammen übrigens mit Queen Latifah, MC Light und diversen anderen Leuten, die ich nicht kenne. Aber doch, Rick Rubin wird auch aufgenommen dieses Jahr als Produzent. Das ist doch nett. Also naja, wieder ein buntes Potpourri. Ja. Ist ja auch keine Metal Hall of Fame. Die gibt's nur bei uns im Heft.
In der Tat. Und dann noch ein paar Neuigkeiten aus dem Bereich der Personalwechsel. Zunächst zur Hardrock-Gruppe The Gems, bekanntlich eine Abspaltung von Thundermother. Die Damen haben ja erst kürzlich ihr zweites Album Ear of the Snake veröffentlicht und eine Tournee dazu gespielt. Jetzt steigt überraschend Schlagzeugerin Emily Johansson aus. Als Gründe führt sie den Tour- und Reisestress an, aber auch den Druck, den die Arbeit in der Band mit sich bringt. Sehr schade, sehr emotionales Statement. Gucken wir mal, wer auf sie folgt. Das steht nämlich noch nicht fest. Im Gegenteil, sie ruft in ihrem Statement sogar Interessierte dazu auf, die Band zu kontaktieren. Schade. Ich mochte sie recht gern. Darüber hinaus gehen die irren Franzosen Igor und ihre Sopranistin Martha Alexandra aus privaten und beruflichen Gründen getrennte Wege. Hier ist ein Ersatz bereits gefunden, und zwar in Person der deutsch-japanischen Opernsängerin Gerda Iguchi, über die Igor schreiben. Sie ist schon seit einiger Zeit Teil der künstlerischen Welt von Igor, kennt die Musik in- und auswendig und ist eine unglaubliche Künstlerin. Wir können es kaum erwarten, dass ihr sie gebührend willkommen heißt. Ja, und live spielen Igor im Juni vor Limp Bizkit in Berlin übrigens.
Uiuiui.
Nicht schlecht. Und dann noch eine Clubshow in Lindau und dann noch auf einigen europäischen Festivals.
Passt das zusammen, Igor und Limp Bizkit? Also beides ist live ziemlich nervig.
Ich möchte in keinem Fall auf diese Veranstaltung gehen. Das ist ungefähr das Schlimmste, was ich mir ausmalen kann. Ich habe Igor einmal live gesehen oder vielleicht auch schon mehrfach, jedenfalls einmal im Berliner Huxleys. Alle Leute um mich herum haben sich nackig gemacht, haben irre getanzt. Also es war wie auf einem Rave. Und ich glaube, ich war nur da, um Weg einer Freiheit zu sehen.
Was auch schon eine irre Kombination war. Von daher passt Limp Bizkit ein bisschen besser.
Ja, aber in keinem Fall möchte ich Limp Bizkit sehen. Also nichts gegen Igor, aber I don't get it. Apropos live.
Caught in a Mosh. Metal Hammer aus dem Pit.
Ja, da ist im Moment doch so ein bisschen was los. Es tröpfelt aktuell eher, zumindest hier. Aber wir haben Harakiri.
Man kommt mal vor die Tür, ja.
Ja, man kommt schon mal vor die Tür. Wir haben Harakiri for the Sky besucht. Die haben ihr Drittwerk Trauma aufgeführt. Das war schön. Für mich ist und bleibt das auch ihr bestes Album. So eine Art Blaupause für alles, was danach folgte. Ebenso toll fand ich Hereses, junge Berliner Black Metal Band mit Sängerin, die erst ein Album veröffentlicht haben, aber hier wirklich live richtig abgeräumt haben. Also war echt stark.
In einem gut gefüllten Columbia-Theater, obwohl Hellripper gleichzeitig anderswo in der Stadt gespielt haben. Aber ja, mit gleichzeitigen Konzerten hat man es hier ja so ein bisschen.
Unverschämtheit.
I want out. Kommende Konzerte.
Jetzt nämlich am kommenden Wochenende. Machine Heads sind in der Stadt. Super.
Geil.
Creators sind auch in der Stadt. Super. Leider gleichzeitig.
Das ist so zum Kotzen, ganz ehrlich. Ich wäre wirklich gerne zu Machine Head gegangen, aber sorry, wenn Creator spielen, kann ich nicht zu Machine Head.
Ja, die Redaktion wird sich aufteilen an dem Tag. Teile von uns gehen zu Machine Head, Teile gehen zu Creator.
Was auch bedeutet, dass Teile eine Band sehen und andere Teile vier Bands, ne? Da muss man nur mal festhalten. Also,
das ist auch beides krass, ja. Also irgendwie 2,5, 3 Stunden, keine Ahnung, wie lange die dann spielen, Machine Head. Oder halt auch ein Abend geprügelt mit 4 im weitesten Sinne Extreme-Metal-Bands bei Creator mit Nails, Exodus, Carcass, glaube ich, waren die Vorbands.
Ja.
Genau, das wird auch krass. Da werden die Ohren auf jeden Fall danach klingeln. Machine Head hat man letztes Jahr auch schon sehen können auf diversen Festivals. War super, waren echt mega energetische Shows, hat super Spaß gemacht.
Nice Catch! Hat er immer gesagt, stimmt, als er die Biere in die Meute geworfen hat auf dem Backen. Nice Catch! Keine Ahnung, ob die Leute wirklich Biere fangen können, wenn jemand von der Bühne aus Biere wirft. Ich würde nicht mal den Fotografen überwerfen können, glaube ich.
In Wacken hatte man ja den Vorteil, dass die Leute sich nicht bewegen konnten, weil sie im Schlamm festgesteckt hatten.
Stimmt.
Das heißt, man konnte da ganz gut zielen vielleicht auch.
Das heißt, wenn man sehr langsame Reaktionen hat, kann es passieren, dass man im Schlamm feststeckt und dann sieht man so einen Becher Bier auf sich zukommen und kriegt den dann voll aufs Maul, oder?
Hurra, nass von oben und unten.
Oh, fuck, ey.
Sehr schön, ja. Und Creator aber jetzt mit neuer Show, mit neuem Album, sehe ich dann auch zum ersten Mal. Die sind natürlich auch später im Jahr noch auf Festivals zu sehen, aber bin ich schon heiß drauf, was sie da vorgelegt haben. Ich habe Bilder schon gesehen. Mille kriegt Flügelchen aufgesetzt.
Uiuiui.
Bin neugierig.
Da müssen wir hin, natürlich. Ja, dann spielen in der Woche danach spielen noch Disillusion, die ich hier auch nochmal empfehlen möchte für alle, die ja so eine Art harten Prog irgendwie gerne haben. Also sehr kompliziert, aber sehr geil. Ich freue mich drauf.
Auch hier wieder kleiner Abfuck, immer alles gleichzeitig. Am gleichen Tag nämlich, anderswo hier in Berlin, The Dunwich Orchestra und die Premiere von The Color Out of Space, was ich ein bisschen ausführen muss. Dahinter steckt tatsächlich Metalhammer-Grafiker Andreas Hartung. Viele Grüße an dieser Stelle. Der in seinem...
Der hört doch den Podcast nicht.
Jetzt muss er. Sag ich ihm.
Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Im echten Leben ist er Illustrator und arbeitet seit Jahren an dem Projekt The Color Out of Space, der Umsetzung von H.P. Lovecrafts gleichnamiger Geschichte, im Deutschen die Farbe aus dem All, in Form eines Comics. Und diese düsteren Standbilder ergeben dann einen Stummfilm. Die wiederum werden unterlegt von Doom- und Drone-Klängen, live gespielt von einer eigens dafür zusammengestellten Band namens The Dunwich Orchestra. Das Ganze ist über die Jahre in mehreren Teilen entstanden, die einzeln aufgeführt wurden. Und jetzt erstmals mit dem jetzt fertig gewordenen 5. Teil wird das Gesamtwerk erstmals aufgeführt. Bei den vorherigen Premieren war ich auch und sage ganz unvoreingenommen, es lohnt sich. Es ist ein einzigartiges Konzept, eine einzigartige Art und Weise des Erzählens, ein einzigartiger Zeichenstil und dazu passend verstörende Musik und ein sehr einzigartiger Trip auf jeden Fall. Das scheint auch schon ganz gut zu laufen, wenn man auf die Website des Kinos geht, wo das Ganze aufgeführt wird. Das sind nicht mehr viele Tickets zu haben, also beeilt euch. Wenn ihr dabei sein wollt, checkt das Ganze mal aus unter the-color mit OU-out-off-space.com oder auch babylonberlin.eu, wo ihr direkt Tickets euch noch ziehen könnt.
Und dann noch ein weiterer Veranstaltungshinweis. Am 1. und 2. Mai findet die 5. Ausgabe der Berliner Walpurgisnacht im Orwo-Haus statt. Dabei handelt es sich um ein schönes Zweitagesfestival, ein kleines, aber feines Underground-Event für Leute mit eher härterem Musikgeschmack. In diesem Jahr spielen da beispielsweise Cult of Fire, Imperium, The Night Eternal, Lamp of Murmur, Imhatarikat, Agrypni, Karg, Mat und so weiter. Guckt's euch an, die Atmosphäre vor Ort ist immer sehr schön. Die Konzerte sind indoor, man kann aber auch raus in den Garten, wo dann oft eine Feuerschale steht und man zwischen den Gigs einfach eine schöne Zeit haben kann. Also gerne diese Underground-Veranstaltung unterstützen. Die ist übrigens von den Machern des an selber Stelle im Dezember stattfindenden dem Mortem et Diabolum organisiert.
Cult of Fire, das waren diese mit diesem indischen Tempel auf der Bühne,
ja,
oder?
Spektakulär.
Das war auch sehr schräg. Ich bin gespannt, ob sie den komplett auf die Bühne dort wuchten können.
In jedem Fall haben sie ein bisschen Platz für die Obstschalen.
Mit so Obsttellern und irgendwie so
die Gitarristen sitzen,
Mönchen,
glaube ich.
So, nennt so man das so? Aber ja.
Ja, so im Schneidersitz sitzen die Gitarristen und stehen gar nicht auf für die ganze Show.
Und machen dann Black Metal hinter Obstschalen. Ja, super abgefahren.
Ja, und Weihrauch natürlich. Und also sehr, sehr geil.
Sehr schön. Ich würde sagen, davon packe ich einen Song in die Playlist, aber auch vom Dunwich Orchestra. Die sind tatsächlich auch auf Spotify. Das heißt, könnt ihr auch auf unsere Playlist dann auschecken. Die ist wie immer unter dieser Episode verlinkt oder ihr sucht ein bisschen nach Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify.
Ja, und natürlich müssen wir auch einen Song von unserem Album der Woche reinpacken, ne?
Das würde ich besonders freuen.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Da widmen wir uns heute einer Band aus Deutschland und zwar genauer gesagt aus der Leipziger Gegend. Da treiben seit dem Jahr 2004 bereits die Power-Metaller Victorious ihr Unwesen. Gegründet wurde die Gruppe von Gitarrist Dirk Scharsig sowie Bassist Andreas Dockhorn und seit 2006 steht ihnen Sänger David Bassin zur Seite. Die anderen Mitglieder, Schlagzeuger Frank Koppe und Gitarrist Flo Zack, sind seit 2015 dabei. Nach einem Demo haben Victorious 2010 ihr Debütalbum Unleash the Titans auf den Markt gebracht. In den Jahren darauf folgten dann weitere Studiowerke, mit denen sich die Band so langsam von Eigenreleases und kleineren Plattenfirmen über Massacre zu Napalm Records hochgearbeitet hat. Die erste Veröffentlichung bei Napalm war Space Ninjas from Hell aus dem Jahr 2020. Kurz vorher, nämlich mit der 2018 erschienenen EP Dinosaur Warfare, Legend of the Powersaurus,
Alter,
haben Scharsig und seine Kollegen dann auch damit begonnen, sich zu so einer Art Konzeptband zu entwickeln. Also mittlerweile tragen die Musiker auf Promofotos und auf der Bühne so goldene Rüstungen, haben auch Künstlernamen wie Raptor oder T-Rex und, ja, naheliegend, widmen sich den Themenwelten Dinosaurier und Weltraum. Und dieses Image.
Und Ninja.
Und Ninjas, richtig. Dieses Image säumt natürlich auch ihre Alben. Auf Dinosaur Warfare Part 2, The Great Ninja War von 2022, folgt nun ihr insgesamt siebtes Studioalbum mit dem Titel World War Dinosaur, veröffentlicht über Raining Phoenix. Und was ist da so geboten?
Also man muss ihnen Respekt dafür abnötigen, schon allein mehrere Alben mit dem Konzept Dinosaurier und Ninjas und Laser einfach zu füllen. So.
Das war's dann aber auch. Nein.
Ich sage ja, unsere Meinungen gehen hier vielleicht teilweise auseinander. Auch die alliterationslastigen Songtitel und Texte sind auf jeden Fall ein Talent, das sie auch wieder groß ausspielen. Und ja, natürlich spielen sie Power Metal, was sonst? Extrem kitschig, extrem fanfarenreich, extrem keyboardreich. Erinnert stark an Gloryhammer, an Sabaton, Rhapsody of Fire, so in der Richtung, aber halt mit Dinosauriern. Um so ein paar einzelne Songs rauszuholen, Kingdom of the Strong kommt in bester Rhapsody of Fire oder auch Gloryhammer-Tradition daher. Heroisch, aber zuckersüß, durchschlagender Power Metal, aber mit Fanfaren und Symphonic-Elementen. Und die Riffs und Soli und Melodien sind halt aber echt starker Genre-Standard, muss man halt einfach sagen.
Aber weißt du was? Starker Genre-Standard.
Ja, total. Da wird nichts neu erfunden, sondern alles erinnert irgendwie an. Zum Beispiel auch Prehistoric Panzer Power.
Was ein Titel.
Was Prehistoric ein Titel.
Panzer Power.
Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Erinnert an schönste Gloryhammer oder auch alte Edguy-Momente. Völlig gaga, völlig drüber, aber auch völlig episch.
Ich muss da echt immer grinsen bei Prehistoric Panzer Power. Also mega. Ganz ehrlich, wenn man eine gute Laune bekommt, dann weiß ich auch nicht.
Auch der Titelsong World War Dinosaur.
Reimt sich.
Eine weitere Alliteration, Brachio Bazooka Battalion.
Ja.
Und leider keine Alliteration, Raptor Squad Attack. Klingen total nach Sabaton. Die haben einfach den Sabaton-Baukasten geklaut und haben sich eigene Songs draus gebaut. Du kannst die Songtexte von Sabaton zum Teil darüber singen. World War Dinosaur klingt wie The Last Stand. Brachio Bazooka Battalion, irgendwas mit Carolus Rex. Und Raptor Squad Attack ist, glaube ich, Stormtroopers. Aber geht halt dann nicht um Sturmtruppen aus dem Ersten Weltkrieg, von denen man weiß, war echt irgendwie unangenehm. Später wurde noch der deutsche Blitzkrieg daraus. Darf man das fröhlich mitsingen? Weiß nicht. Wenn es aber halt um lustige Dinosaurier geht, fällt einem das noch mal leichter.
Ja, und man muss festhalten, du hast jetzt sehr viel Sabaton erwähnt. Victorious haben immerhin einen Sänger, der singen kann. Das ist ja schon ein großer Vorteil.
Ist bestimmt auch ein Faktor.
Nichts gegen Sabaton. Ich mag die ja auch so ein bisschen. Nichts gegen Joachim Broden. Aber
der seinen sehr eigenen Gesangsstil entwickelt hat. Einfach. Ja. Und so klingt, wie er klingt.
Aber
was gut für die Band ist. Aber der ist wirklich ein guter Sänger. Ja,
der Sänger von Victorious hat für Power Metal wirklich eine ziemlich gute Stimme. Also das steht da wirklich auf der Habenseite dieser Band.
Total. Seb von Orden Ogan hat auch noch einen Gastauftritt. Und Tetzel von Asenblut hat einen Gastauftritt. Letzteres in dem Song Evil Mean Megalodon, wo so Melodic Death Metal Anklänge dann auch zu hören sind. Also vor allem Tetzels tiefe Growls machen es halt dann aus, aber auch tiefer gestimmte Gitarren. Das ist natürlich auch plump, aber es ist ein finsterer Farbklecks in dem arg bunten Farbkasten. Allerdings muss man auch sagen, es haben sich auch so ein paar arg zahnlose Pflanzenfresser-Songs mit eingemischt. Oh. Dino Race from Outer Space oder March to War. Das ist dann irgendwann einfach mehr vom Gleichen. Bisschen viel Zuckergehalt, bisschen arg zahnlos. Und Songideen und Texte und Aufbau kennt man dann irgendwann schon und denkt sich so, ja, naja, war so ähnlich schon, aber besser. Also hat auch so ein Auf und Ab. Es sind jetzt nicht alles Superhits, aber wer jetzt kein Innovations- oder Tunes-Feuerwerk erwartet, kann mit World War Dinosaur echt gut unterhalten werden. Also für Fans von fröhlichem, freundlichen, durch und durch positiven deutschen Power-Metal wie Freedom Call und frühen Edguy, die werden hier happy werden.
Sehe ich da einen Fuß mitwippen, Herr Kessler?
Ja, durchaus. Ich habe da viel mitgewippt und mich viel gefreut über schwachsinnige Laser-Dinosaurier-Ninja-Texte. Das macht Freude. Ich weiß, dass es dumm ist, aber die Band selber weiß auch, dass es dumm ist. Das macht für mich schon einen Teil des Spaßes auch aus, dass sie auf jeden Fall wissen, dass das großer Schwachsinn ist, den sie da machen. Ich meine, der Gitarrist Flo spielt auch bei Varg, also der kann auch anders, weiß schon, was er tut und so und kann eben auch härter und böser. Die wissen schon, dass das schwachsinnig ist. Und sie überspielen aber diese Schwachsinnigkeit und tun dabei ernst. Und das macht für mich den Humor aus, der mir schon, wenn das Album jetzt eine Dreiviertelstunde läuft, zumindest eine halbe Stunde schon Freude bereitet.
Ja, sagen wir 3 Minuten.
Also das wird kein Album des Jahres für mich, auf keinen
natürlich
Fall.
Natürlich nicht, das möchte ich nicht unterstellen. Zunächst mal, also Pflanzenfresser ist ja jetzt auch nichts Schlechtes, ne?
Bei Dinosauriern. Ja, nee, es sind ja die Lieben.
Ja, okay.
So, also, bei den Sammelbildern war man schon immer das coolere Kind, wenn man den Tyrannosaurus Rex hatte und nicht den mit dem langen Hals.
Der war aber auch cool. Ja, also musikalisch ist mir das persönlich stellenweise doch ein Stück zu generisch. Also zu sehr nach dem altbekannten Schema der von dir genannten Bands. Nichts gegen gut gemachten Power Metal, aber ich bin da mittlerweile doch etwas anspruchsvoller und wählerischer. Viele Kapellen dieses Genres kann ich aktuell eher wenig abgewinnen. Dabei gibt es einige ordentliche Songs. Also der Titeltrack ist zum Beispiel so ein schöner Stampfer mit viel Mitmachpotenzial. Raptor Squad Attack, hattest du ja auch schon erwähnt, eine Highspeed-Dampframme mit super verspielten Gitarren. Und Laser Ninja Thunderstorm ist auch noch so ein flotter Kopfnicker. Ja, in anderen Stücken kleistern Victorious dann noch so eine Ladung Keyboard-Samples drüber. Und du hattest erwähnt, in Evil Mean Megalodon kommt halt so eine Art Antagonist irgendwie growlen zu Wort. Und dann natürlich Prehistoric Panzer Power geht echt nach vorne. Also schon sehr witzig. Alter, ja.
Darf man dich ernst nehmen?
Ja, darf man es ernst nehmen? Ich weiß es nicht. Man darf nicht alles ernst nehmen.
Nein, auf keinen Fall.
Nein, aber ich frage mich schon teilweise, also haben wir es da mit einer Parodie zu tun eigentlich?
Ist das schon eine Parodie?
Das
ist das Satire? Ist das einfach Spaß, ohne schon Parodie zu sein?
Kann auch sein. Aber nochmal zur Musik. Also, wenn man jetzt ganz böse sein wollte, böse Zungen würden wahrscheinlich sagen, das ist genau das, was rauskommen würde, wenn man eine KI mit den entsprechenden Parametern füttern würde, oder?
Wahrscheinlich ist das so.
Das meine ich aber wirklich nicht böse. Es klingt trotzdem böse, ne? Es tut mir leid.
Und ja, aber ist auf jeden Fall so.
Ja,
aber da,
ist
dann
halt
wieder
generisch, ne? Also.
Aber dann wieder gibt es in einigen Songs auch wieder so wilde Brüche, mit denen man nicht rechnet, was jetzt nicht unbedingt KI-Metal
Ja, ist wenn der Erzdämon Sebulon dann, ach nein, warte, wie heißt der?
Das waren die anderen.
Richtig. Ich will auch noch was zur Thematik sagen. Also die finde ich schon ein bisschen lustig, aber auch reichlich bescheuert. Also die Sache mit den Kostümen nimmt vielleicht doch ein bisschen zu sehr überhand in einigen Genres. Wobei ich glaube, dass Victorious mit diesem Image früher dran waren als andere Kandidaten mit sehr ähnlichen Goldrüstungen, vielleicht mittlerweile auch Silberrüstungen und Dinosauriern auf der Bühne. Also generell ist mir das Ganze einfach so ein bisschen zu flach. Also Eskapismus, Heldenreisen, Abenteuer-Metal in allen Ehren, aber es hat so ein bisschen zu wenig Gehalt und mutet dann ja, doch zu albern an einfach. Auf der Bühne kann das natürlich Spaß machen und unterhalten und wenn Leute dazu eine gute Zeit haben, ist das ja auch schon einiges wert. Wir kommen übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, im Mai beim Festival Rock in Rautheim in den Genuss.
Ja, sehr schön.
Ja, gut, wie das mal wieder zusammenpasst.
Und klar, die ausgearbeitetere Lore haben andere Bands. Gloryhammer natürlich auf jeden Fall, selbst Angus McSix und auch Rhapsody mit ihren großen Epen. Das ist natürlich irgendwie nochmal eine andere Nummer. Rhapsody, die ja auch nicht lustig sind, sondern die das tatsächlich ernst meinen und ernste Geschichte erzählen wollen, während die anderen das schon übertrieben parodistisch und so nehmen. Auf dem Level ist das weder musikalisch noch vom Geschichten erzählen. Es ist gut gemachter Blödsinn, der gute Laune macht.
Genau.
Auch in düsteren Zeiten.
Ja, genau. Und wer das nicht möchte, hört sich es halt einfach nicht an.
Wer das nicht möchte, kann sich zum Beispiel das neue Crippled Black Phoenix Album Skeduheim, nicht Geduheim, sondern Skeduheim anhören, das auch heute erscheint, ebenso wie die neuen Alben von From Ashes to New mit Reflections, Skindred mit You Got This, falls man doch ein bisschen mehr auf Reggae-Metal steht. All das und viel mehr findet ihr natürlich bei uns in der aktuellen Ausgabe.
Live to Win, die Verlosung.
Ja, wie du es sagtest, unter anderem erscheint heute auch das neue Album der US-amerikanischen Modern-Metal-Band From Ashes to New. Reflections heißt das gute Stück in unserem aktuellen Heft sowie auf Social Media. Findet ihr jede Menge Infos und Videos dazu. Und im Podcast dürfen wir nun im Auftrag des Labels Better Noise Music eine Testpressung des Albums verlosen. Also eine, ja, nicht offiziell erhältliche Vinyl, von der es nur eine, ja, extrem limitierte Stückzahl gibt. Wer diese gewinnen will, schreibt doch bitte mit dem Betreff From Ashes to New an redaktion@metal-hammer.de. Bitte gebt da auch eure Adresse für den Postversand an. Der Einsendeschluss ist nächsten Freitag, 24. April 2026 um 12 Uhr mittags und der Rechtsweg ist wie üblich ausgeschlossen. Wir wünschen euch viel Glück und allen Bands, die heute neue Musik veröffentlichen, Happy Release Day!
Oh, wer klopft denn da an die Tür? Ist das etwa unser Interviewgast? Wollen wir ihn reinlassen?
Ja, lass mal rein.
Don't talk to strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview.
In diesem Jahr steigt ja die 35. Edition des Wacken Open Air und das soll natürlich groß gefeiert werden. Aus diesem Grund hat das Team hinter den Kulissen die Veranstaltung One World, One Stage ins Leben gerufen, die am morgigen Samstag, den 18. April, stattfindet. Es wird auf der ganzen Welt zeitversetzt Konzerte und Aftershow-Partys geben und wer selbst nicht bei einem der Gigs dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die ganze Aktion online mitzuverfolgen. Im Detail erklärt uns das jetzt Salman Said, der zuständige Organisator. Er selbst, super lustige Geschichte, ist vor einigen Jahren aus seinem Heimatland Indien, Ausrufezeichen, nach Norddeutschland gezogen, um seiner Passion als Metalhead Ausdruck zu verleihen und eben für das Festival zu arbeiten. Und was genau er aktuell beim Wacken Open Air macht und wie wir uns die ganze Aktion One World, One Stage vorzustellen haben, erfahrt ihr jetzt. Achtung, kleine Vorwarnung, Salman spricht natürlich Englisch. Zunächst mal haben wir ihn gebeten, sich selbst und seinen Job beim Wacken Open Air vorzustellen.
Hey Metalheads, this is Salman Said from Wacken Open Air. Just want to quickly introduce myself. I would call myself a Wacken veteran, 16 years attending the festival back to back. Started my journey as a young metalhead who was watching Wacken YouTube videos and I was blown away to see that one day I would really want to be there. And it so happened in 2009 when I was managing an Indian band called Cryptos and we were doing a cross-country tour of Europe. And of course, it's every metalhead's dream to be at Wacken and it's every band's wish to play at Wacken and we happened to be at Wacken and, you know, that was in 2009 and my first experience seeing 85,000 people all in black, all spoke one language, and I didn't have words to express how I felt. And one day, you know, when I went back to sleep in the tent, I was like, one day I'm going to live here and work for this festival. And that happened after almost 16 years. Well, currently at Wacken Open Air, I head the Wacken Metal Battle. It's the biggest, you know, battle of the bands in the world, where bands from all across the world battled out to play at Wacken. Of course, you know, it's the Wacken's way of giving back to the metal community. You know, of course, we really need the next big headliner. We need really good bands headlining stages all across the world, and we are in the pursuit of looking for the next big headliner. Historically, the battle has had produced quite a lot of really interesting bands. Battle Beast is one of those bands from Finland who are kind of doing really well. Orbit Culture are doing pretty well. Blind Channel are all part of the Wacken Metal Battle. Jet Jaguar from Mexico, they're doing pretty well as well. So my daily job involves spreading the gospel of Wacken all across the world, and also work closely with over 54 partners who represent Wacken at over 102 countries all across the world. Well, if you are German fans listening to this podcast, well, I must honestly tell you that Wacken is a really, really strong global brand. We are really excited to be part of this podcast. Horns up, metalheads.
In diesem Jahr feiert das Wacken Open Air ja seine 35. Ausgabe, wie wir gehört haben. Salman ist einer der Organisatoren der globalen Pre-Party One World, One Stage, die, wie gesagt, am 18. April in aller Welt stattfinden wird. Wir wollten von ihm wissen, wie diese Idee entstanden ist und was an diesem Tag genau passieren wird.
Last year I was kind of figuring out, you know, we should do something really interesting to celebrate 35 years of Wacken Open Air. And that's when I realized, okay, let's talk to our global partners and let's come up with an interesting idea which has never been done before anywhere in the world. Of course, I was very influenced by Live Aid, and, you know, in 1985 when it happened in, you know, London and also happened in New York, where the gigs were happening on the same day, and then you had Led Zeppelin flying from London and then, you know, went and did the gig in New York. So that was very inspirational. And then I said, okay, look, why not do something on the similar lines? Let's have 35 gigs happening across the world in 35 countries all on the same day. And of course, I did share the idea with our partners, and they were really stoked to, you know, do this. And also, it, you know, the Metal Battle was always about bringing people together. This year we also have quite a lot of interesting bands which have played in the Metal Battle before, are also headlining a lot of these shows all across the world. That's our vision. It's always been about, you know, one big family. It's always been about bringing people together, no borders in metal. We also have Israel taking part in the, you know, in the anniversary. We also have Dubai taking part in the anniversary. That metal has never been about religion, it's never been about borders, it's always about one single brotherhood. And that's what our goal is, as also as Wacken Open Air, to bring people together to the Holy Land.
Dieses Event steigt also in ganzen 35 Ländern. Wir wollten wissen, wie genau diese und die jeweils auftretenden Bands eigentlich ausgewählt wurden. Außerdem gibt uns Salman noch einige Details zur Organisation vor Ort.
The first thing we did was reach out to our global partners and ask them if they would want to be a part of it. And everyone said, hey, you know, let's celebrate 35 years in style. I wanted to start in Japan, you know, the land of the rising sun. And the last gig is going to be in Mexico. 35 shows between Japan to Mexico, that was the plan. I've always left the creative freedom to the local partners. You know, they can choose what bands they want to play because they know their scene better than us. And that's when our partners did reach out to quite a lot of bands from their local scene. For example, I'm doing the gig in India with all the bands which have played in Wacken before. And it's almost going to be sold out. I've never had a metal gig in a club being sold out in India in a long time. So probably this is going to be something really big. Yeah, it's like I said previously, that it's about the one big family what we have with the festival. And it's also about the promoters being a part of this, because they are the representatives of Wacken in their respectful countries, right? So yeah, and that's the plan, and it's going to happen on the 18th. We start at, I think, around 2 p.m. German time, because that's going to be 8 o'clock in Japan. So you should definitely follow the Wakan social media to see what's happening across the globe and following something which has never happened before.
Als Botschafter des Metal Battle kommt Salman natürlich in aller Welt herum. Wir haben ihn gefragt, was die Marke Wakan eigentlich Metalheads international bedeutet und ob er uns ein paar Geschichten dazu erzählen kann, die ihm dazugetragen wurden.
Not many people actually know how powerful the Wakan brand is globally, right? And I always find it sometimes really funny when people from Berlin or Munich say, hey, you know, we need to travel up north. But then, you know, you have people traveling all the way from South America, far east of Asia, saving all that money, buying flight tickets. It's not cheap. It's around 600, 700 bucks if you have to fly all the way from South America or from anywhere from, you know, from the far off countries. And then you have your visa, then you have to take care of your food. So people are spending quite a lot of money to get to Wakan, and that's a testament of the passion what the fans have and the belief what they have in the festival. And that's something which we need to give it to Thomas and Holger, because when they started, I don't think even they expected that this festival would probably grow so big. They started with a very humble background about, you know, let's do this for the community, let's do this for the metal brotherhood. And that's the reason why this festival is so personal and emotional to a lot of fans globally, right? I mean, I could give you myself as an example, someone who left India to live in Germany and work for the brand. That's what passion is about. I know a lot of really interesting stories of fans from across the globe. You know, when I was in Colombia last year, I did hear a story of a band, one of the members selling their car to buy their flight tickets and, you know, pay for their friends also to travel. So, yeah, and there was also an interesting story of one of our promoters who got married at Wakan, and in fact she passed away, and her wishes were that her ashes to be thrown on the holy ground. But of course Germany, you know, does not allow that. So that these are pretty crazy stories which I've heard at the festival. And I also find it really strange that, look, when people from all across the world are so passionate, spending so much money to travel here, but here you have fans traveling from south of Germany or the east of Germany saying, oh, we got to travel all the way north. You need to pack your bag and come here, because there are guys traveling from all across the world. So yeah, that's the spirit of Wakan.
Dann haben wir Salman noch gefragt, ob er eigentlich an eine Art globale Metal-Szene glaubt und woran er das eigentlich festmacht.
Well, of course I do believe that the global metal scene is strong. Last year with the Metal Battle itself, we had over 11,000 bands from all across the world who applied to play at Wakan Open Air. That's a testament to say that in the global metal scene is thriving. Every scene is different. Every scene has its own challenges. Every community has its own challenges. But one thing is that the metal community is the most strongest and the most powerful community in the world. Well, you really need to travel all across the world to see and experience this global phenomenon of this genre. And yes, it's strong. Metal is here to stay, and metal will always be there. If you've ever visited the World Metal Camp at Wakan, you'd probably witness nationals from over 100 countries already there. And that's the spirit of heavy metal, right? So if you are ever at Wakan Open Air, spend some time, head to the World Metal Camp. That's the craziest camp in Wakan, a camp which does not sleep. The party starts on Monday night and goes on till Sunday morning. So that's the spirit of global community, and you can witness that at Wakan Open Air.
Zum Schluss bleibt noch die Frage, wie Interessierte eigentlich an diesem globalen Event am 18. April teilhaben können.
All the information for these gigs are on wakan.com, and if you're anywhere in the world, you know, all you have to do is head to wakan.com and check out where the gigs are happening. If you're in Hamburg, the gig is happening in Betty's. However, the gig is sold out, but you know, there's still an after party which is going to go on post midnight, and you're still welcome to be a part of the after party. Well, of course, do follow our social media to see real-time content from all across the globe. Yeah, so thanks a lot for this, and Salman signing out. One world, one stage, party on.
Vielen Dank an Salman Said für diese aufklärenden Worte. Die Aktion One World, One Stage steigt am morgigen 18. April weltweit. Wir wünschen allen Leuten, die teilnehmen, viel Spaß oder um es natürlich auch mal mit dem Wacken-Jubiläumsmotto zu sagen, Party on!
24 Stunden Wackenparty, das hat auf jeden Fall was. Und zwischendurch hat man vielleicht trotzdem noch Zeit, zum Record Store Day rauszuschauen vor die Tür und in die Plattenläden.
Stimmt, der ist ja auch noch.
Ich sage ja immer alles gleichzeitig mit diesen Veranstaltungen.
Ach, da schließen wir die Veranstaltungsepisode und gucken mal schnell, was uns in der nächsten Podcast-Episode erwartet. Die steigt natürlich am Freitag, dem 24. April, ja, in einer Woche schon. Wir sind ja jetzt wöchentlich da. Dann wieder mit News aus der Szene, dem Album der Woche und natürlich auch einem Interview. Da greifen wir das Thema von Beginn dieser Episode wieder auf. Und zwar stellen wir euch das Inklusionsfestival Rock in Rautheim vor. Dranbleiben lohnt sich also. Wir hoffen, ihr seid auch dann wieder dabei, wenn es wieder heißt
Maximum Metal.
Wiederhören.